zu den größten Showkämpfen der Welt. Pinfall. Der Wrestling Talk
mit Kevin Scheuren
auf meinsportradio.de.
Talk it in, man. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. So ein Einstieg am Vatertag. Was wünscht man sich mehr? Zum Beispiel mein Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas.
Hallo Kevin. Das ja. ist wieder eine nette Introduction von dir heute, wie jede Woche.
Ich denke mir jede Woche was Neues aus. Und das Schöne ist ja, dadurch, dass die WWE uns in nächster Zeit quasi im Wochentakt Pay-Per-Views präsentiert, sind wir auch nächste Woche schon wieder da. Ja, das schon mal als Hinweis für euch. So Extreme Rules steht hier an. Ja. Und wollen aber vorher noch über Backlash sprechen. Der SmackDown-Only-Pay-Per-View, der am letzten Wochenende stattfand. Ihr habt ihn alle sicherlich gesehen. Wir werden auch gar nicht groß über die Ergebnisse sprechen, sondern unsere Ausgabe heißt ja heute Fehler im Umgang. Ja, das kennt man ja aus verschiedenen Bereichen, aus der Schule, von der Arbeit, von Zeugnissen, also Fehler im Umgang mit Menschen, mit Tieren, wie auch immer. Und die WWE hat Fehler im Umgang mit Superstars und mit Titeln. Und über die wollen wir heute sprechen, Thomas, denn es gibt so einiges, da auseinanderzunehmen und vielleicht auch ein bisschen vielleicht zu relativieren oder eben zu dramatisieren, so wie wir es gerade wollen.
Genau, gerade an dem aktuellen Aufhänger jetzt, Jinder Mahal ist WWE Champion. Ich glaube, das spoilern wir nicht viel, wenn wir es jetzt schon verraten.
Nein. Das
sollte jeder mitbekommen haben. Wie es dazu gekommen ist, ist natürlich so ein bisschen kontrovers, weil Jinder Mahal ja gewissermaßen das Image des absoluten Losers anhängt. Und deswegen sind ja viele nicht so zufrieden damit, dass er jetzt von 0 auf 100 zu diesem Titelgewinn gepusht wird, auf den andere irgendwie ihre komplette Karriere gewartet haben und den nie bekommen haben. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was sich WWE halt selber zuzuschreiben hat.
Vor allem die Art und Weise, wie man mit Jinder Mahal, man könnte ihn eigentlich einen besseren Edeljobber nennen. Na, man kann ihn eigentlich Edeljobber nennen. Ja, den haben sie mal entlassen, weil er bei 3MB war, dieses Stable mit Heath Slater und Drew McIntyre, was man bei Drew McIntyre übrigens komplett ignoriert, ja, dass es diese Phase mal gab, sinnigerweise bei NXT. Und Jinder Mahal wurde zurückgeholt und man hat ihn ja auch, und du hast es ja auch gehört, in diversen Podcasts hat er ja sich auch geäußert dann, ne? Also sowohl nach seiner Entlassung bei Chris Jericho als auch jetzt wieder bei Chris Jericho, und er hatte immer den Plan, zurückzukommen. Dann kam er zurück und er war eigentlich in derselben Rolle wie zuvor.
Ja, er ist quasi an der Seite von Heath Slater wieder debütiert, hat den natürlich sofort betrogen, um sich dann einen Platz im Raw-Roster zu sichern. Aber da hat man sich nicht wirklich viel bei gedacht, weil man sich dachte, okay, gut, ist ja letzten Endes jetzt nicht irgendwie, hängt jetzt nicht mit Heath Slater rum, was definitiv wahrscheinlich wieder eher so eine, was das Loser-Image wahrscheinlich noch bekräftigt hätte. Aber auf der anderen Seite hat er bei Raw auch einfach gar keine Rolle mehr gespielt. Ich kann mich nicht entsinnen, was er in der Raw-Zeit überhaupt gemacht hat.
Mit Rusev.
Anfang war er ein Tag Team mit Rusev, aber nicht besonders lange, oder?
Nee, nicht besonders lange und nicht besonders erfolgreich. Und er wurde ja dann auch quasi dann rausgeschmissen aus dem Tag Team. Und dann ging er dann zu SmackDown und hatte ja bei Raw noch dieses sagenumwobene Match gegen Finn Balor. Oder wie Kurt Angle sagt, Balor.
Auch an dieses Match kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
Wo er doch Finn Balor eine Gehirnerschütterung verpasst hat. So quasi mit so einem Forearm, wo er den komplett einmal gewackt hat. Um das mal einfach in dieser Sprache zu sagen. Und Gehirnerschütterung gehabt, Finn Balor. Und fiel erstmal 2 Wochen aus oder sowas. Und gerade nach seinem Comeback. Er hat sein erstes Match nach seinem Comeback, Finn Balor. Und Jinder Mahal verletzt ihn. Nun, dann ging er zu SmackDown. Und dann dachte sich Vince, goddammit. We need to go to the market. Dann hat er sich die Karte genommen, muss ich euch vorstellen, in seinem Büro in Stamford, Connecticut. Und dann hat Stephanie ihm die Augen verbunden und er durfte einen Dartpfeil werfen. So, und dieser Dartpfeil landete auf Indien. Dann dachte er sich, goddammit, we need to go to India. We need an Indian superstar. Stephanie, what do we got here? Und dann sagte sie, ja, Jinder Mahal. Dann stelle ich mir vor, wie das Grillenzirpen im Raum so stattfand. Ja, wie in so einem Western kam dann auch so natürlich so eine Heuballen vorbeigeflogen. Ja, und dann hat man sich überlegt, wir wollen den indischen Markt stärken, wir brauchen einen indischen Champion, wir brauchen Jinder Mahal. Das Problem ist allerdings, Jinder Mahal wurde halt nie aufgebaut.
Ja, nicht mal im geringsten sogar.
Nee, also man hat...
Also kann jemand jetzt außer vielleicht irgendwie so einem Match gegen Finn Balor überhaupt mal irgendwie rekapitulieren, was der überhaupt vorher gemacht hat? Außer, dass er mal irgendwie der Lakai vom Great Khali war.
Genau.
Also, und dann war er halt 3MB und 3MB hat nie irgendetwas gewonnen, auch nur ansatzweise.
Ja.
war eigentlich nur hochgradig lächerlich. Ja. Also der Typ hat wirklich so das ultimativste Loser-Image, was du in WWE überhaupt nur haben kannst. Ich weiß nicht, wer ein krasseres haben kann, der Brooklyn Brawler vielleicht. Aber selbst der wird respektiert.
So, das stimmt. Du? Und der hatte weniger Pickel am Rücken. Also das ist ja auch noch so etwas, wo man drüber sprechen muss. Ja, das klingt halt immer so wie so Korinthenkackerei, was dann auch Fans machen und sowas. Die sagen dann, also wenn wir so eine Wellness-Policy machen, WWE, ja, und wir sagen, wir wollen die Superstars clean halten. Und dann kommt da ein Jinder Mahal an, der zwar einen guten Körper hatte bei 3MB. Guckt euch mal bei YouTube Videos an, so Promos von 3MB, als er da mit freiem Oberkörper steht. Das war ein normaler Körper, ein normaler WWE-Wrestling-Körper, sag ich mal. Sogar noch ein besserer eigentlich. Und dann kam er wieder und plötzlich explodierte er förmlich vor Venen und vor Muskeln. Ja, also der ist ja shredded wie nix. Ja, muss man ja einfach mal wirklich so sagen. Das ist ja schon... Also es ist ja schon abartig eigentlich. Ja, und dann dieser völlig verpickelte Körper, was natürlich auf den Konsum von gewissen Nahrungsergänzungsmitteln schließen kann. So, und da muss man natürlich fragen, ist es nicht auch ein bisschen doppelmoralisch seitens WWE, das dann so hinzunehmen?
Total, aber letzten Endes hat er wahrscheinlich einfach alles richtig gemacht. Er hat sich geschworen, ich komme auf jeden Fall zurück, ich werde dann halt besser sein als vorher und hat quasi dieses Besser in erster Linie wohl so interpretiert, ich werde sowas von goddamn ripped sein, dass ich genau in Vince McMahons Beuteschema reinfalle. Ich schätze mal, das war so ein bisschen seine Strategie. Ja, der Unterschied ist wirklich krass, ich guck's mir gerade nochmal an, wie er 2013, kann man auch einfach mal eingehen, ausgesehen hat, hier an der Seite von Great Khali, natürlich muskulös, aber absolut nicht ripped, absolut nicht so definiert.
Voll im Rahmen aber, ne?
Also es war voll im Rahmen, ja. Also ganz normaler Körperbau, auch für jemanden seiner Größe, und jetzt ist er halt wirklich komplett aufgepumpt. Also er sieht da wirklich aus, als ob er platzen würde im nächsten Moment.
Ja, und ja, dazu kommt halt noch dieser völlige Schuss. Also nicht nur körperlich, sondern halt auch in den Shows. Er gewinnt bei SmackDown gegen Sami Zayn, er gewinnt diese Six-Pack-Challenge und dann wird er einfach mal Number One Contender.
Und gut, also dass dieser Schuss, ich meine, den haben wir schon öfter mal gesehen, zuletzt ja erst gerade bei Bray Wyatt, der auf einmal auch tatsächlich angefangen hat, Matches zu gewinnen, nach gefühlten 7 Jahren WWE. Das kann halt auch schnell wieder vorbei sein. Ne? Aber wie gesagt, grundsätzlich ist diese Art des Aufbaus, finde ich, die extrem fragwürdig.
Genau, und dann kommen wir nämlich zu einer der großen Schwächen von Jinder Mahal im Gegensatz zu Bray Wyatt. Auch wenn Bray Wyatt sehr belanglose Sachen sagt, sagt er sie wenigstens glaubhaft. Und er sagt sie gut. Ja, also es ist halt die Art und Weise, wie Jinder Mahal seine Promos macht. Ich habe das gestern damit verglichen. Ich habe dir das in unserem privaten Chat geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass irgendjemand die Stimme von Jinder Mahal per Voice-Over macht. Der hört sich total dumpf an am Mikrofon. Diese Punjabi Celebration bei SmackDown fand ich total geil. Vom ganzen Aufbau mit dieser Band und mit dieser Musik und diesem Tanz und sowas fand ich super gut, muss man ganz ehrlich sagen. Aber als Jinder Mahal dann den Mund aufgemacht hat, und das ist bisher bei jeder Promo so gewesen, es ist immer das Gleiche. Und auch dieser Aufbau zu sagen, ihr mögt mich nicht, weil ich anders aussehe, ihr mögt mich nicht, weil ich anders spreche, das ist so einfallslos. Ich denke mir dann so, er ist schon flach vom Charakter her, er ist so ein flacher Charakter. Und dann macht man ihn noch flacher mit diesem typisch rassistischen Hintergrund. Und das finde ich halt, das tut dann noch mal mehr weh, zusätzlich zu dem, dass er einfach nicht rüberkommt am Mikrofon.
Da hast du recht, es ist auf jeden Fall sehr flach und es ist auf jeden Fall dieser typische Race-Klischee, den WWE sehr gerne anwendet. Es ist doch zum einen halt auch einfach Wrestling. So läuft Wrestling halt wirklich schon super lange, das heißt nicht, dass man es immer so machen muss. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr effektives Mittel, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie Heels aktuell in der WWE sind, Leute wie AJ Styles oder Kevin Owens, die halt eigentlich viel zu cool dafür sind, um Heel zu sein, die auch immer so halb angefeuert werden, nicht so richtig ausgebuht werden. Da hat man bei ihm mal wieder so einen klassischen Ansatz gewählt, um sicherzugehen, dass er definitiv nicht ansatzweise cool rüberkommen wird. Finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt an sich. Das Ding ist halt, er ist eigentlich so ein bisschen der falsche Darsteller dafür, ne?
Das stimmt.
Wird nicht lange funktionieren auf die Art und Weise. Weil letzten Endes wird er, das wird irgendwann halt in diese X-Pack-Heat umschwenken. Auch wenn er jetzt vielleicht ist da was dran an dem, was er labert. Vielleicht mögen einige Leute ihn unterschwellig auch eben nicht, weil sie halt Patrioten sind. Lieber USA wollen. Aber wie gesagt, das wird so nicht lange funktionieren, glaube ich. Das ist halt immer so ein kurzfristiger Approach.
Aber es soll offensichtlich, was man so hört, ein sehr langfristiger Approach sein, ihn als WWE Champion zu haben, denn die WWE kommt erst im Herbst nach Indien. Ist wohl die nächste Tour, so circa. Und in Indien ist er natürlich Babyface. Ja, also er hat auch nach Backlash hat er Promos für den indischen Markt gemacht, wo er absolutes Babyface war. Und ja, damit wird man dann wohl spielen. Ne? Das ist dann der Bösewicht in Amerika und der Gute in seinem Heimatland, damals wie Bret Hart auch, als er bei in der Attitude Era in Kanada der absolute Held war und Amerika total ausgebuht worden ist. Ja, das müssen wir natürlich abwarten. Ne?
Ich glaube nicht, dass er bis dahin Champion wird, falls du, Champion bleibt, falls du darauf hinaus willst. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber dann wäre es ja auch wirklich, also dann hätte man ihn auch schon bei SmackDown den Titel wegnehmen können. Das war wohl einer der Pläne, ihm den Titel zu geben, um das durchzuziehen und dann bei SmackDown wieder wegzunehmen. Weil man hat natürlich Angst, und wenn man sich die Quoten anguckt mal, von Raw auch. Ja, Raw hat absolute Horrorquoten in Amerika. Da gucken nicht mal mehr 3 Millionen Zuschauer zu. Und ich weiß jetzt nicht, ich muss mal gucken, ob es vielleicht die SmackDown-Quoten in Amerika schon gibt. Da gab es ja dann die Angst, dass es unter 2 Millionen rutscht. Und die Frage ist halt, kann ein Jinder Mahal, Thomas, würdest du dir, wenn es jetzt die alte Zeit wäre, und du gehst zu einer WWE-Show und denkst so, ach, ich kaufe mir eine Karte. Und dann siehst du auf dem Poster Jinder Mahal als Champion. Würdest du dir eine Karte kaufen?
Nee, auf gar keinen Fall. Das also selbst wenn ich so, selbst wenn ich so irgendwie an meinen Kindheits-Ich irgendwie zurückdenke, da hatte ich sowieso immer auch irgendwie so vom Gefühl her, als man noch gar nicht so die Ahnung von dem ganzen Gedöns hatte, hatte ich es auch immer total schwer, neue Leute irgendwie so in den Titelregionen zu akzeptieren. Ging vielleicht vielen so, weswegen die WCW so war, wie sie halt war. Und das wäre für mich ein absolutes No-Go gewesen, weil gerade so dieses 0 auf 100 hätte für mich überhaupt nicht funktioniert. Also wenn ich mich so an die Kindheit zurückerinnere, wie Leute wie DDP halt zum Beispiel aufgebaut wurden, die kanntest du am Anfang ja auch überhaupt gar nicht. Aber der wurde so gut und so lange aufgebaut, du wolltest irgendwann unbedingt, dass dieser Typ Champion wird. Und da hast du dir auch Tickets für gekauft. Aber so ein komplettes 0 auf 100... Also klar, in Indien kann es natürlich funktionieren, aber ich glaube, dafür muss er nicht unbedingt Champion sein. Dafür muss er schon mal Champion gewesen sein. Ja. Damit quasi sich in Indien rumspricht, da ist einer, der kann es wieder werden, wenn die hier hinkommen. Und sie werden ihn mit Sicherheit auch in den Main Event booken.
Und die große Überraschung ist, die Quoten sind sogar gestiegen. Von SmackDown dieser okay, ach, 7% gestiegen. Auf im Durchschnitt 2,328 Millionen Zuschauer. Gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Überrascht mich tatsächlich auch selbst. Aber ja. SmackDown rückt halt auch immer näher an Raw ran. Wir haben jetzt bei Raw 2,6 Millionen im Durchschnitt gehabt, bei SmackDown 2,3 Millionen im Durchschnitt. Und die Tendenz ist eigentlich eher, dass Raw schlechter wird und SmackDown besser wird. Das könnte natürlich dann wiederum ein Zeichen sein, wenn es tatsächlich mit Jinder Mahal funktioniert und er diesen Hass generieren kann, deswegen die Leute dann einschalten. Dann kann man Vince McMahon natürlich wieder nur gratulieren, aber das werden wir beobachten müssen. Ich bin leicht skeptisch, muss ich sagen. Ich find's geil, dass sie es durchgezogen haben. Habe ich vorher auch gesagt, vor Backlash würde ich ja jetzt lügen, wenn ich das nicht gesagt hätte. Aber es ist auch ein bisschen der Fall, alle außer Randy Orton.
Ja, eben. Deswegen, ich glaube, daran liegen die Quoten auch so ein bisschen, weil du Randy Orton einfach irgendwann wirklich nicht mehr sehen kannst. Und er leider auch nicht so ein natürliches Babyface ist. Von daher, das ist für mich so ein kompletter Fremdkörper in der ganzen Konstellation da.
Fehler im Umgang, das ist heute das Thema bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Fehler im Umgang nach Backlash. Wir haben jetzt über die Edeljobber gesprochen, den Edeljobber Jinder Mahal. Wir sprechen gleich über den Umgang mit NXT-Call-Ups, also Leuten, die von NXT zu SmackDown hochgezogen worden sind, wie sie so präsentiert werden. Vorab möchte ich euch aber die Möglichkeit geben, was zu gewinnen, und zwar Karten für die Volleyball World League vom 2. bis zum 4. Juni in Frankfurt. Wir übertragen live und ihr könnt live in der Halle sein. Ihr könnt 2 Tickets für das ganze Wochenende gewinnen und müsst dafür eigentlich gar nicht so viel tun, nämlich unter unseren Beiträgen zur Volleyball World League die Person, mit der ihr zum Volleyball gehen wollt, markieren. Ja, und diese Beiträge findet ihr auf Facebook, Instagram, Twitter. So, da einfach mal eure Person des Vertrauens, mit der ihr zur Volleyball World League hingehen wollt, die deutsche Mannschaft unterstützen wollt oder jede andere Mannschaft, die natürlich auch damit spielt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr da 2 Karten zu gewinnen. Schaut einfach mal auf unsere Social Media Kanäle. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Pinfall, dem Wrestling Magazin auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Thomas Steuer und Kevin Scheuren, meine Wenigkeit, begrüßen euch sehr herzlich zu unserer Backlash-Nachbetrachtung. Gar nicht so selber die einzelnen Matches, sondern über verschiedene Superstars, die WWE falsch oder vielleicht auch richtig einsetzt. Da wollen wir ein bisschen drüber diskutieren, auch gerne mit euch. Und Thomas, da können wir natürlich wie immer nur unsere Social-Media-Plugs hier mal reinwerfen, ne?
Genau, und zwar findet ihr uns einfach zu merken bei Twitter sowie bei Facebook unter dem Handle @pinfallmsr. Wenn ihr uns beiden persönlich folgen wollt, könnt ihr das auch machen. Kevin ist unter @ks_0811, so, und ich unter @steuerkreuz zu finden.
Und deswegen, Fehler mit Umgang, vielleicht seht ihr sie ja gar nicht so, wie wir sie sehen. Wir sprechen jetzt über die NXT-Call-Ups, die von der Entwicklungsliga NXT, der ihr auf dem WWE Network auch sehen könnt, hochgezogen werden. Und eine Person, die mit sehr viel, ja, mit sehr viel Schwung hochkommen sollte, hat so ein bisschen Schwung schon verloren, Fragezeichen, Thomas, Shinsuke Nakamura.
Ich wüsste nicht, warum er Schwung verloren hat. Also das Match mit Dolph Ziggler war vielleicht ein bisschen zu lang. Da hätte man ihm einen eindeutigeren Sieg geben müssen. Ansonsten, ja, es ist halt so ein bisschen, er war jetzt erstmal in einem Tag-Team mit AJ Styles. Ob das jetzt unbedingt sein muss, auf der anderen Seite musst du halt irgendwie so ein bisschen auch füllen bei SmackDown. Und das, wie gesagt, die Titelregion ist besetzt mit Randy Orton und Jinder Mahal. Ich würde nicht sagen, dass er Schwung verloren hat. Also was hat man erwartet, dass er sofort ein Titelmatch bekommt?
Diese Analogie, die ich jetzt aufstelle, habe ich natürlich nicht selbst entworfen, sondern bei Wrestling Observer Live gehört von Mike Sempervivi und Brian Alvarez. Da hat Mike Sempervivi das mit Bruce Lee verglichen. Wenn Bruce Lee gegen eine Person kämpft, schlägt er diese Person schnell und schonungslos. Wenn Bruce Lee gegen mehrere Personen kämpft, wird es auch für Bruce Lee schwierig. Soll bedeuten, Shinsuke Nakamura, der King of Strong Style, und das Selling, also wenn Shinsuke Nakamura sellen muss, also Aktionen verkaufen muss, die er einsteckt, ähnlich wie Asuka vielleicht bei NXT, das wirkt auf mich halt unglaubwürdig, weil so ein Shinsuke Nakamura ja eigentlich über so einem Dolph Ziggler stehen müsste. Klar, also normalerweise hätte dieses Match, um ihm auch wirklich diesen starken Einstieg zu geben, 6 Minuten dauern müssen und ein ziemlich klarer Pinfall für ihn. Aber stattdessen musste er auch sehr viel einstecken, sehr viel mitnehmen. Und da hat man aber, fand ich, auch schon gemerkt im Publikum, das kaufen die Leute halt einfach nicht ab. Also ich finde bei Shinsuke Nakamura, da muss irgendwie mehr Dominanz rein, findest du es nicht?
Dafür, dass sie es jetzt so lange aufgebaut haben und gesagt haben, hier, er wrestelt auch erst bei Backlash, obwohl er jetzt schon ewig quasi gefühlt da ist, hast du auf jeden Fall recht. Ich bin auch nicht sicher, warum man jetzt daraus so ein super langes Match gemacht hat. Wahrscheinlich, weil man sich von den beiden einfach irgendwie was erhofft hat, auch für den Pay-Per-View. Ja, aber ich glaube nicht, dass so viele vom Publikum ihn überhaupt von NXT kennen. Also bestimmt nicht unbedingt der Großteil. Von daher bin ich auch irgendwo ganz froh, wenn man es ein bisschen langsam angehen lässt und ihn sich halt jetzt so rantasten lässt.
Sie ignorieren es ja auch ganz geschickt, dass er bei NXT war überhaupt. Das ist ja auch noch so eine Sache. Warum sagen sie das nicht? Also das finde ich auch, das ist ein Fehler im Umgang mit NXT. Weil du willst doch, erstmal willst du ja Leute auch aufs Network bringen. Ja, du willst ja, dass die Leute das kaufen. Und NXT ist einer der größten Kaufgründe neben den Pay-Per-Views. Und warum dann NXT verschweigen? Warum verschweigen, dass er eine geile Match-Serie gegen Kevin Owens hatte bei NXT? Dass er einer der dominantesten NXT-Champions aller Zeiten war. Da kann man doch stolz drauf sein, das kann man doch promoten. Da hast du doch 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen am Ende, das verstehe ich nicht.
Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Irgendwie, das ist auch, glaube ich, mal so ein bisschen durchgesickert, dass da immer noch so ein kleines Konkurrenzverhältnis auch besteht zwischen Triple H und zum anderen irgendwie Kevin Dunn, der ja quasi die Hauptshows produziert. Und dass es vielleicht auch von Vince ausgeht, dass er halt sagt, irgendwie so, ich mache jetzt nicht mehr Werbung als nötig für Triple H, für sein Projekt da. Er soll halt selber quasi auf sich aufmerksam machen damit. Finde ich auch extrem doof, weil du letzten Endes deine eigenen Produkte verschweigst.
Ja.
Und quasi auch so das große Ganze so ein bisschen nach hinten drängst. Weil das halt super cool ist, dass alles zusammenhängt, dass alle Leute, die irgendwie im Roster starten, schon sich einen Namen machen konnten bei NXT. Das ist eigentlich mega, mega cool. Weil vorher von den Farmligen, vorher OVW oder DSW, wie sie alle hießen, hast du ja nie irgendwas mitgekriegt. Auch nicht von FCW, bevor es dann mit dem, mit dem, mit dem, mit, äh, der Transition zu NXT halt losging. Dass man das überhaupt nicht erwähnt, finde ich ebenso absolut blödsinnig.
Kommen wir mal zu einer anderen Person, Ty Dillinger, The Perfect Ten. Bei NXT, einer der größten Publikumslieblinge, hat sich da ordentlich was aufgebaut. Ist auch schon sehr, sehr lange bei WWE dabei, also in den Farmligen. Ich glaube, er war bei OVW schon ewig lange oder bei Deep South, ich weiß es nicht genau, was von den beiden. FCW war er auf jeden Fall auch.
Ich glaube, er war 3 Jahre OVW und dann war er ein paar Jahre weg und dann seit 2013, glaube ich, wieder FCW, NXT.
Ja, und man hat ihn beim Royal Rumble gebracht als Nummer 10, was natürlich super geil war. Und dann dachten wir ja damals schon, jetzt könnten sie ihn eigentlich auch hochrufen, haben sie nicht gemacht. Er ging ja nochmal zu NXT, hat noch eine Fehde gegen Eric Young und Sanity gehabt, da wo auch Alexander Wolf dabei ist, unser deutscher NXT-Superstar. Und hat dann da verloren und ging dann hoch. Gut, man verliert natürlich zum Ende, wenn man hochgeht. Und jetzt ist er in der Pre-Show.
Ja, das ist auch so ein typischer Fall. Also ich finde zum einen irgendwie, die Paarung mag ich sogar, Ty Dillinger gegen Aiden English, weil das so zwei Typen sind, mit denen ich auf jeden Fall gönnen würde, dass sie ein bisschen Zeit bekommen, sich aufzubauen, dass sie nicht irgendwo reingeschmissen werden, wo sie noch nicht reinpassen. Ob jetzt die Pre-Show da jetzt unbedingt schlecht ist, würde ich gar nicht mal sagen, ehrlich gesagt. Aber bei den beiden ist halt auch so das typische Problem, man weiß halt auch nicht so auf Anhieb, wo genau passen die denn jetzt rein. So, wenn du sagst, irgendwie ein erfolgreicher Call-Up muss immer darin enden, dass jemand sofort irgendwie im Titel geschehen ist und wenn es nur der US-Titel ist, finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Gerade bei so Leuten, die ja schon auch bei NXT eher in der zweiten Reihe standen, wie Ty Dillinger. Da würde ich mir die Zeit auch nehmen, dann soll er halt erstmal in den Pre-Shows dann wenigstens aber auch gewinnen gegen jemanden wie Aiden English und sich langsam hocharbeiten, sich langsam auch so ein kleines Profil auch schaffen, um dann eben auch von den Writern mal beachtet zu werden und mal eine vernünftige Story zu bekommen.
Aber er ist Anfang 40.
Ty Dillinger ist nicht Anfang 40.
Der ist sehr alt.
Der ist 36.
Ja, ist doch schon fast Anfang 40.
Ja, aber das ich ist meine, Leute, ist mittlerweile debütieren wieder einige mit Mitte 30. Von daher.
Also sie scheinen mir
Mark Henry konnte mit 40 Champion werden noch.
Na gut, das stimmt. Und einen lachsfarbenen Anzug tragen. Ich bin bei Ty Dillinger bin ich super unentschlossen, weil das ist echt einer, dem gönne ich das auch, dass der ein bisschen mehr Erfolg hat. Es wird ja schon reichen, wenn sie ihm eine ernstzunehmende Storyline geben. Und dass das auch vernünftig gepusht wird. Und dann ist er jetzt bei Backlash, das sind zu viele Pay-Per-Views. Bei Backlash hat er dieses Match und bei SmackDown kommt er gar nicht vor. Warum kann man denn ihn nicht einfach mal da reinschmeißen bei SmackDown? Lass ihn doch eine Promo halten. Zeig ein Video-Package. Hol die Leute doch ab. Sag denen doch, es lohnt sich, hinter Ty Dillinger zu stehen. Ignorieren die den einfach so dann wieder mal erneut und ich weiß es nicht, ey.
Ich frage mich halt, nach welchem Prinzip diese Call-Ups stattfinden. Gibt es so einige wenige, die dann Champion waren? So der typische NXT-Muster ist ja, du bist Champion, dann verlierst du den Titel. Und dann hast du dein Rematch beim nächsten Takeover, das verlierst du auch und dann gehst du hoch. Das ist so das typische Schema. Und da habe ich das Gefühl, dass bei denen dann vielleicht gesagt wird, Leute, den müsst ihr jetzt pushen, das ist unser Number One Guy gewesen bei NXT. So wie dann zum Beispiel im Falle jetzt Finn Bella, damals auch Kevin Owens, jetzt dann Nakamura. Stellt den mal auch nicht dar, weißt du? Und bei allen anderen ist es irgendwie, habe ich immer das Gefühl, das ist so, ja, da sind jetzt noch so ein paar andere im Paket mit hochgekommen, wie bei so einem Bundle. Ja, was machen wir jetzt mit dem so? Ja, also steck den mal irgendwo rein und dann sehen wir nächste Woche weiter. Da frage ich mich, warum da nicht irgendwie so die ganzen Elemente mal ineinander greifen und hinter diesen Call-Ups auch mal ein Konzept steht. Also bei Ty Dillinger fühlt sich halt dann wirklich so ein bisschen so an, dass sie jetzt gesagt haben, boah, der ist jetzt 7 Jahre im Entwicklungsbereich gewesen. Ja, dann schick ihn halt jetzt hoch und dann gucken wir, was passiert. Genau dasselbe bei Tyler Breeze. Er hat jetzt mit dem Tag-Team, mit Fandango ja was gefunden, was zu ihm passt auf jeden Fall, aber da war ja lange auch super viel Randomness.
Ja, kann man so sagen. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, als wenn du eine Konsole kaufst und da sind 3 Spiele dabei und du willst eigentlich nur eins haben.
Ja. Und die Sportspiele vom letzten Jahr, die auch dabei sind und völlig veraltet sind, die spielst du halt nie. Nee. Die sind aber auch da.
American Alpha. Was machen wir mit denen?
Ja, American Alpha leiden einfach unter der Randomness der Tag-Team-Szene bei SmackDown. Das ist das Problem. Und auch darunter, dass die ja auch nicht wirklich Mic-Time kriegen da. Nicht wirklich eine Story kriegen, sondern einfach nur da sind, um bis an ihr Lebensende mit den Usos zu fäden.
Die kriegen auch keine Aufmerksamkeit in Sachen, also das ist ja auch das, was Apollo Crews übrigens auch sagte letzte Woche in der Ausgabe von Pinfall, dass so Video-Packages den Leuten zu zeigen, warum lohnt es sich, Fan von uns zu sein, weil du erinnerst dich, als American Alpha sich formiert haben bei NXT, das war eine sehr lange Zeit. Jason Jordan wollte gar nichts mit Chad Gable zu tun haben. Und Chad Gable hat sich immer mehr reingedrückt und hat immer mehr von seinem Charakter preisgegeben. Und die haben Promos gehabt und die haben Interviews gehabt und Videopackages gehabt. Und das ist immer mehr gewachsen bis zu dieser großen Explosion, als sie endlich die NXT, als sie sich zum Tag-Team gemacht haben und die Titel bekommen haben. Und dann kam
dieses Material hast du schon.
Ja.
Das müsstest du einfach nur öfter mal zusammenschneiden und zeigen. Also.
Ja, also. Und das würde halt wieder bedeuten, du müsstest NXT irgendwie promoten. Aber das darf doch nicht so schwer sein. Oder ja, dann
das will man doch offensichtlich nicht. Dafür will man keine Sendezeit opfern. Warum auch immer.
Zur Not, wenn du wirklich davon ausgehst, die Leute haben NXT noch nicht gesehen, dann mach das Ganze doch nochmal. Oder zeig doch, dass die beiden irgendwie wacky sind und sowas und dass die nicht ganz alle Schrauben bei sich haben. Ja, dass da irgendwas locker sitzt. Oder gib den Leuten doch das Gefühl, es lohnt sich, Karten zu kaufen, um die zu sehen. Nicht nur, weil wir Genre-Fans sind und NXT gucken.
Also ja, vielleicht ist dafür auch die Sendezeit bei SmackDown dann einfach zu kurz. Ich bin ja immer noch der Meinung, man hätte sagen sollen, okay, sowas wie die Tag Team Division ist dann halt nur bei Raw. Dafür hat dann SmackDown nur die Cruiserweight Division und auch die Frauen Division wäre nur bei einem Roster.
Ja.
Weißt du? Dass man das so ein bisschen aufteilt. Wenn du schon nur 2 Stunden hast gegen eine 3 Stunden Show, aber gefühlt ist alles quasi in beidem drin. Klar müssen da irgendwo Abstriche gemacht werden.
Wenn wir mal ganz kurz bei NXT runtergucken. Jetzt war ja TakeOver Chicago am Wochenende und wenn man mal schaut, wer da die Nächsten sind, die eventuell hochgerufen werden können, so in Hideo Itami, der geht doch total unter.
Ich wüsste nicht, wo der reinpassen sollte.
Nee.
Hätte ich mir vor 2 Jahren noch auch in so einem Tag-Team gut vorstellen können, auch bei Raw. Jetzt mittlerweile, ich wüsste nicht, wo der reinpassen sollte, den werden sie in die Cruiserweight Division stecken.
Ja.
Dann hängt er da rum. Kann er auch mal gegen Level fäden.
Oder Bobby Roode. Wenn der mal hochkommen sollte. Es ist so ein Bobby Roode ist zwar super geil und auch das Entrance ist geil, aber er wirkt halt auf mich auch wie so ein Triple H 2000 in Light.
So ist es, genau. Und du hast das Gefühl, dass du bei Bobby Roode ein Match gesehen hast, hast du alle gesehen. Also sonst war ein sehr gutes Match, aber es ist immer dasselbe Match.
Immer dasselbe.
Ich mag halt an sich ja sogar seinen Style, also dass er sich immer so ein bisschen auch taktisch so auf einen Körperteil wie fixiert, dass die Matches bei ihm halt einfach so einen Gameplan zu haben scheinen.
Ja.
Aber er hat sich wirklich so vom Style her wirklich wenig weiterentwickelt. Eigentlich ist der Typ eigentlich ein kompletter Main-Eventer.
Ja.
Nur weißt du halt jetzt auch wieder nicht, wo soll er hin? Du hast doch viel zu viele Leute jetzt.
Wer sind dann noch? Wen können wir dann noch? Ja, vielleicht hier Dash und Dawson. Gut, die haben sich verletzt. Ja, die kommen aber wieder.
Ja.
Da hoffe ich ein bisschen Hoffnung. Ansonsten, wer sind da jetzt noch, der hochkommen kann?
Aber auch die werden bei Raw untergehen, wenn man nicht vernünftige Storys strickt.
Ja.
Immer nur jede Woche die Tag-Teams, die gerade miteinander fäden, in so Singles-Competitions stecken, das ist halt auch lame.
Ja, ich hoffe, dass sie bei Raw dann das jetzt machen, dass Dash und Dawson Enzo angegriffen haben. Ja, dass sie zumindest da wieder eine Brücke schlagen.
Meinst du, die kommen jetzt schon wieder zurück?
Naja, normalerweise müsste die Kieferverletzung... Ich dachte,
viel länger verletzt.
Ist doch schon, sind die schon 1 oder 2 Monate jetzt raus?
Okay, ich dachte,
nach WrestleMania hoch, oder nicht? Und WrestleMania ist jetzt...
Ich hoffe, dann kommt endlich dieses geile T-Shirt, was der eine von Revival geteased hat bei Twitter, bevor dann die Verletzung stattfand. Wie das uralte Monday Night Raw Logo aus der Anfang der 90er, aber dann Monday Night Revival.
Boah, das sah so geil aus. Na, hoffen wir ein bisschen drauf, ne? Hoffen wir, dass es ein bisschen besser wird. Hoffen auch, dass ihr uns bei iTunes abonniert, ja, und uns am liebsten 5 Sterne hinterlasst und eine Rezension. Und ich möchte mich an dieser Stelle, denn wir haben eine Rezension erhalten, ich hoffe, ich kann es jetzt möglichst schnell aufrufen. Hätte man natürlich vorher machen können, aber mir fällt es gerade ein. Möchte mich dafür nämlich bedanken. Gebt mir kurz ein paar Sekunden. Aber bis dahin kann ich ja kurz erklären, warum das so wertvoll ist, dass ihr uns da abonniert und uns 5 Sterne gebt. Wir wollen natürlich in den iTunes-Charts weiter nach oben und ja, wir sind einer der vielen Wrestling-Podcasts, auch in Deutschland, aber wir wollen für euch eine Alternative sein und wenn euch diese Alternative gefällt, dann zeigt das auch und schreibt da ruhig mal was dazu, das wird uns sehr freuen und wir haben immer noch das Ziel, der beliebteste Podcast auch auf meinsportradio.de zu werden, ne? Von daher...
genau, und vor allen Dingen die ganzen Fußball-Podcasts in ihrem Schrank. Das ist das große Ziel, für das wir leben.
Für das wir leben, sehr schön. Ja, ihr könnt natürlich auch Lob, Kritik und Anregungen loswerden. Alles interessiert uns, denn das soll eine Sendung sein, die ihr auch so ein bisschen mitgestalten könnt, die ihr euch gerne anhören sollt. Und wir sind natürlich auch für alles offen. Und iTunes funktioniert gerade nicht. Ne?
Ich habe ihn auch gerufen. Auch
hast du schon?
Genau, Clapjack777 hat uns eine sehr ausführliche, sehr gute Rezension hinterlassen, sehr konstruktive Kritik dargelassen, auch Lob. Vielen Dank dafür. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir einiges davon auch umsetzen.
Ja.
Genau. Und so kann es aussehen. Könnt ihr euch auch gerne anschauen.
Macht das mal.
Genau, unter iTunes, auch bei Podcast Addict kann man die Bewertung auch angucken.
Ach, wunderbar.
Ja. Über sowas freuen wir uns sehr.
Und jetzt freut ihr euch hoffentlich gleich über den nächsten Fehler im Umgang. Ob man sich darüber freuen kann, ist natürlich die Frage. Es geht um erfahrene Stars. Ja, es geht um Leute wie AJ Styles, Kevin Owens, Sami Zayn. Funktioniert da alles? Ja, nein, vielleicht. Wir sprechen drüber hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuer und Thomas Steuer und Backlash. Das sind die Themen heute. Und zwar die Fehler im Umgang von World Wrestling Entertainment. Ne, die Leute sagen immer, na, ihr wollt immer nur meckern, bla bla bla. Nee, darum geht's nicht. Denn dass es auch gut funktionieren kann, das sieht man, finde ich, bei Kevin Owens. Da ist wenig Fehler im Umgang an sich. Aber es schwankte immer so ein bisschen. Aber jetzt als New Face of America, ich finde, da hat Kevin Owens sogar eine Rolle gefunden, die funktioniert. Auch wenn wir da so ein bisschen der Pep, wenn man so will, fehlt. Also irgendwie, das ist so ein bisschen das gewisse Etwas, da könnte man noch mehr dran machen.
Genau, es ist noch nicht so richtig ausdefiniert, das Gimmick. Aber was ich auf jeden Fall cool finde, vor allem bei Kevin Owens, das sollten eigentlich alle Wrestler machen, wenn für sie irgendwas Neues ansteht. Zum Beispiel der Rosterwechsel, Wechsel jedes Jahr. Irgendwie, der hat sich erstmal einen komplett neuen Namen gegeben. Der hat sich auch irgendwie, er hat sich erstmal rasiert. Also er sah ein bisschen anders aus. Er ist dann in so einem grauen Anzug am Anfang auch aufgetreten. Und hat sich komplett so dieser United States Championship Reign verschrieben. Und gesagt, ich will jetzt das Face of America. Also er hat quasi mit geringen Mitteln sich eigentlich ziemlich verändert sogar. Also sein Gimmick so ein bisschen angepasst, so ein bisschen getweakt. Das sollten so viel mehr Leute machen. Und allein das macht ihn ja schon wieder interessant.
Genau. Er ist so ein bisschen der Corporate Champion, ohne Corporate zu sein. Ne? Genau. Also er ist ja keinem verschrieben, nur sich selbst und natürlich dem United States of America Championship, was ich übrigens ziemlich geil finde. Und ich hoffe ja, dass sie jetzt den neuen Gürtel bringen für ihn. Ja, also das wäre jetzt die Möglichkeit, den Gürtel zu wechseln, wenn sie es machen wollen.
Hatten sie das vor?
Ja, es wurden für IC und US Title eigentlich neue Gürtel gemacht. Ja, sie dauert halt wahrscheinlich wieder, bis sie. Ja, aber die Gürtelfarbe muss natürlich noch angepasst werden.
Ne, klar, natürlich.
Nee, aber insgesamt hast du recht. Also ne, diese körperlichen Anpassungen, die er gemacht hat, sich die Haare hat er sich ja auch abgeschnitten. Ja, ist ja sehr raspelkurz jetzt. Und doch, das gefällt mir gut. Aber auch da, ne, Fehler im Umgang im Sinne von so ein bisschen Tiefe. Noch ein bisschen mehr. Vielleicht sind wir auch zu anspruchsvoll, das kann natürlich sein. Aber ich finde, gerade bei so Leuten wie Kevin Owens kann man diesen Anspruch auch ruhig haben.
Auf jeden Fall. Ja, die Sache ist natürlich auch, was sie jetzt quasi dauerhaft mit ihm machen werden. Er hat sich natürlich jetzt auch so ein bisschen so als Gesicht auch von SmackDown präsentiert und ist quasi damit immer so in der Kontraposition zu AJ Styles, der auch gerne mal seine Catchphrase raushaut, von wegen The house that AJ Styles built.
Nein, du musst die Kadenz mit einhalten. The house that AJ Styles
built. Ja, ich wollte hier gerade ein bisschen Zeit sparen.
Nein.
Wir haben ja ein Limit.
Kadenzen sind wichtig.
Natürlich, klar.
Dann können nämlich die Leute auch mitschreien.
Okay. However. Wo war ich jetzt stehen geblieben?
Dann ist er in dieser Ebene mit AJ Styles, in diesem Face of SmackDown-Ding.
Genau, bei Kevin Owens musst du dich halt auch fragen, wo geht's dann langfristig hin? Wird er jetzt dauerhaft der US-Champion werden? Wird er eine ähnliche Rolle einnehmen, wie das jetzt irgendwie auch bei John Cena der Fall war, als er US-Champion war, als Kevin Owens debütiert ist? Oder wo soll es quasi mit ihm hingehen? Wo geht dieses Gimmick auch hin? Das ist für mich die große Frage, die sich stellt. Weil das fühlt sich für mich auch noch so ein bisschen in der Luft hängend an.
Wie siehst du es mit AJ Styles?
Wie gesagt, ich finde es unpassend, dass er um den US-Title kämpft. Das ist eigentlich überhaupt nicht seine Ebene. Ist vorübergehend mal ganz cool. Das ist halt die Frage, ob es jetzt noch in einer längerfristigen Fehde mit Kevin Owens mündet, was ich persönlich auch geil fände. Aber letzten Endes wird es dann irgendwann auch in seinem Titelgewinn münden. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass der United States Championship ja doch vielleicht für andere da ist, die es nicht mehr unbedingt nötig haben, die noch gar nicht im Main Event präsent waren.
AJ Styles wird jetzt wohl in nächster Zeit ein Tag Team mit Nakamura halten. Ja, also die haben jetzt bei SmackDown das erste Tag Team Match gehabt, dann hatten sie diesen Fistbump am Ende, alles sehr auf Respekt und sowas gemacht. Fehler im Umgang, ihn jetzt in ein Tag Team zu stecken mit Shinsuke Nakamura auf Dauer. Er hat jetzt auch ein rotes T-Shirt, kommt jetzt raus, diese rote Version von seinem schwarzen T-Shirt aktuell, sodass sie auch wahrscheinlich in einer Art Partnerlook dann rauskommen werden. Wäre es da nicht klüger gewesen, Leute wie Gallows und Anderson rüberzuholen zu SmackDown, die bei Raw auch völlig in der Versenkung verschwunden sind, und da vielleicht sowas wie den Club aufzubauen, statt jetzt dieses Tag Team mit Nakamura?
Wer weiß, das kann ja noch kommen. Also wenn die so ein Tag, wenn die jetzt wirklich ein längerfristiges Tag Team draus machen sollten, hat das meiner Ansicht nach sogar sehr viel Potenzial. Ich habe es überrascht, als du das gerade zu mir meintest, bevor wir aufgezeichnet haben. Irgendwie, weil ich erst noch dachte, das ist so ein typisches SmackDown-Match. Wir verbinden zwei Fäden und machen halt ein Tag Team draus. Styles und Nakamura gegen Ziggler und Owens. Fertig. Hast du schon mal so ein Zeitfüller geschaffen für die Woche? Dass sie jetzt aber dauerhaft ein Tag Team sein sollen, finde ich, dass irgendwie das verbindet eigentlich zwei coole Sachen. Nakamura muss zum einen nicht mehr super oft ans Mic, was noch nicht so richtig gut funktioniert, was aber auch sein kann, dass er irgendwie gefühlt 78 Mundschutze im Mund gleichzeitig hat. AJ Styles und Nakamura zusammen passt super cool für uns, weil wir wissen, dass sie eine gemeinsame Vorgeschichte haben. Könnte aber quasi auch für die Fans in der Halle cool sein, weil sie auch einen relativ unterschiedlichen Style haben, der sich aber cool ergänzt. Und wenn du das lang genug ziehst, kannst du da natürlich eine super krasse Fehde draus machen, die dann nächstes Jahr in WrestleMania endet. Und das ist ja so unser feuchter Traum, dass es nächstes Jahr bei Mania Styles gegen Nakamura geben könnte.
Das wäre so geil.
Das wäre unglaublich geil.
Boah. Und wie gesagt, dann sollten sie den einfach 25 bis 30 Minuten geben und machen lassen. Dann wresteln die alles in Grund und Boden.
Eben, letztes Jahr bei Raw war es ja auch so, Styles und Jericho, das war am Anfang meiner Ansicht nach ein ziemlich cooles Tag-Team.
Das stimmt schon.
Also man weiß von Anfang an, das ist nichts auf Dauer, weil beide quasi so komplett Singles-Wrestler sind, im Herzen ihres Daseins, wenn du so willst. Ja. Man weiß es schon, man spürt es halt schon, man wartet eigentlich nur darauf, dass es irgendwann Beef gibt. Und ich glaube, diese Dynamik kann bei den beiden richtig, richtig cool funktionieren, und es gibt halt Nakamura Zeit, sich ein bisschen noch zu entwickeln, was das Micwork angeht.
Okay, ja, du hast mich verkauft. Ja, okay. Das, ich bin dabei. Können sie machen, ist erlaubt. Sami Zayn, ich habe lange überlegt, in welche Kategorie packe ich Sami Zayn in dieser Ausgabe. Ein Teil von mir wollte ihn zu den Edeljobbern packen. Der andere Teil jetzt zu den erfahrenen Superstars. Zu welchen Teil hättest du ihn denn jetzt hingepackt?
Wenn ich ihn jetzt nur von WWE her kennen würde, würde ich ihn auch zu den Edeljobbern packen, weil immer, wenn du das Gefühl hast, du weißt, dass er Potenzial für mehr hat, aber du hast immer das Gefühl, wenn es jetzt irgendwie mal so weit sein könnte, dass er aufsteigt, dass er dann wieder zurückgestoßen wird. Jetzt aktuell hat man wieder das Gefühl, er könnte vielleicht doch wieder ein bisschen aufsteigen, nach den beiden Siegen jetzt gegen Baron Corbin, aber ich traue dem Ganzen noch nicht so wirklich. Und ja, wenn du bedenkst, dass er natürlich bei NXT auch eine riesengroße Rolle hatte, eine super coole Underdog-Story, die dann irgendwann im Titelgewinn geendet ist, und er quasi eigentlich nach seiner NXT-Zeit ein gemachter Mann war, dann ist es schon fast enttäuschend, dass er jetzt irgendwie nicht zumindest in einer ähnlichen Position ist, wie es Daniel Bryan irgendwann mal war. Weil das hatte ich für ihn so ein bisschen im Sinn gehabt auch.
Und er wäre ja der ideale Nachfolger für Daniel Bryan in der Rolle gewesen, ja? Der ist,
auf jeden Fall.
Den kauft man das ab, dass der Underdog ist. Man wünscht sich den Erfolg für ihn. Auch da ist natürlich die Schwäche wieder. Man hat NXT komplett ignoriert. Man hat ihn quasi dann zu Raw hochgeschickt.
Aber bei ihm ja nicht. Bei ihm ja nicht ursprünglich. Er ist doch irgendwann während der John Cena Title Reign, während der US Title Reign, ist er doch debütiert, und da hat man ihn auch irgendwie als von NXT angekündigt.
Ja, und ja, da war ja er aber noch.
Komplett durch
er noch
die Decke NXT. Gegangen. Und das war natürlich sein Pech, weil er sich da nicht verletzt hätte und hätte da einfach quasi anknüpfen können. Dann hätte er, glaube ich, auch mehr sein können. Sein zweiter Push, sein zweiter Auftritt im Main Roster war dann einfach so, da war er einer von vielen gefühlt. Da war es nichts mehr Besonderes, dass er wieder da ist.
Ja, und zu dem Zeitpunkt, als er sich verletzt hat, dieses eine Match gegen John Cena in Montreal, ich glaube, es war Montreal oder Toronto, auf jeden Fall in Kanada.
Das war auf jeden Fall Kanada, ja.
Da war er ja noch NXT-Superstar. Da haben wir ihn ja noch hochgeholt, und dann hat er sich ja beim Jubel an der Schulter verletzt, was man auch immer schaffen muss.
Beim Entrance sogar.
Beim Entrance, genau. Ja, jetzt haben wir natürlich, wenn wir diese ganzen Superstars jetzt mal reinnehmen, über die wir gesprochen haben, ja, Nakamura ist da dabei, dann haben wir Sami Zayn dabei, Kevin Owens, AJ Styles, Baron Corbin. Habe ich noch jemanden vergessen bei Money in the Bank? Corbin, Styles, Nakamura.
Wyatt ist weg. Ziggler noch?
Ziggler, genau. Ach, der. Das ist ja
auch.
Ja,
vergisst man auch gerne mal. Das waren sie, glaube ich, alle.
Styles, ja. Nakamura, Ziggler, Owens, Zayn, Corbin. Genau, sechs Leute bei Money in the Bank. Ja, wenn wir da schon mal so ein bisschen drauf hinschauen, weil das dauert ja auch nicht mehr lang, 4 Wochen, dann ist ja schon Money in the Bank. Werden wir übrigens höchstwahrscheinlich zusammen gucken. Ja, dann wird's, werden wir vielleicht so Live-Reactions mal aufnehmen.
Das wäre cool, ja.
Das können wir mal machen. Ja, für mich ganz persönlich kann es nur 2 Sieger geben in diesem Match. Das ist einmal entweder Sami Zayn oder Shinsuke Nakamura.
Ich bin gerade so ein bisschen irritiert, weil ich auch Sachen gehört habe von wegen, dass Rusev in der Zeit debütieren könnte.
Der sollte ja schon lange zurückkommen.
Der sollte eigentlich schon lange zurückkommen.
Ja, letzte
Woche. Ist halt auch wieder so ein Ding, passt nicht so wirklich rein. Ich kann mir halt vorstellen, dass das ähnlich so wie Orton Mahal irgendwie dann so laufen wird, er debütiert und kriegt dann endlich seine Chance im Main Event. Und man sollte sich eigentlich für ihn freuen, weil er es schon lange verdient hat und denkt sich aber gleichzeitig auch so, boah, es gibt so viele andere gerade bei SmackDown, die es auch verdient hätten, die auch
als,
cool sind.
Als Babyface dann?
Rusev? Schwer. Super schwer.
Weil?
Wenn er eine coole Frisur hat.
Hat er ja noch die coole.
Hat er sie immer noch?
Rusev-Frisur, ja.
Seine komischen Undercut da. Ich finde die super schwer. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er gut als Face auftreten könnte. Nur nicht unbedingt dann mit seinem Gimmick, ne?
Ich meine, von Lana haben sie ihn ja wieder getrennt. Die kommt ja als Singles-Wrestlerin zurück. Also könntest du dir vorstellen, dass Rusev da in das Match eingreift und dann vielleicht den Koffer sich noch irgendwie nimmt oder so einfach?
Ja, dann wäre ja kein Weg. Wäre eine krasse Überraschung auf jeden Fall. Ja. Vielleicht hat bis dahin Randy Orton den Titel ja zurückgeholt.
Ach, Randy Orton.
Aber dann hast du halt wirklich so ein bisschen das Ding, dass irgendwie sich um den Main Event, um den World Title irgendwie Leute kloppen, die schon ewig dabei sind und nicht mehr so interessant sind. Und so die ganzen frischen Leute dann schon wieder irgendwie gelinkt sind.
Es wird ja bei Money in the Bank auch Randy Orton gegen Jinder Mahal geben, wenn sie dann natürlich ganz hektisch sind, ja, und sie wollen Jinder den Titel abnehmen, dann lassen sie ihn zwar gegen Randy noch gewinnen und dann casht halt Shinsuke ein oder so. Dann ist er völlig überhastet, wird er auch zum Champion. Völlig
ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also das, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Aber Champion-Titel, ne? Das ist auch noch sowas. Da müssen wir mal drüber sprechen. Das ist gleich im nächsten Abschnitt, unser letzter Abschnitt. Wie geht die WWE eigentlich mit ihren Champion-Titeln um? Ja, das ist ja auch so ein Thema, was wir schon öfter besprochen haben, aber gerade jetzt, wo Jinder Mahal der 50. WWE-Champion in der Geschichte ist und der WWE-Champion-Titel ist halt das Nonplusultra in der WWE, den trugen Leute wie Stone Cold Steve Austin, wie The Rock, wie Triple H, wie der Undertaker. Das ist der Titel. Und wie die damit umgehen, da müssen wir mal drüber sprechen. Für euch vorher aber noch der Hinweis, dass wir Live-Sport haben am Wochenende und zwar Samstag und Sonntag. Samstag ab 14.45 Uhr die German Football League, die Berlin Rebels gegen die Hamburg Huskies. Am Sonntag, den 28.05. ab 13 Uhr Baseball-Bundesliga, die München Hard Disciples gegen die Buchbinder Legionäre. Und am Sonntag um 14.45 Uhr wieder die German Football League, die Crocodiles gegen Kiel. Also ihr bekommt jede Menge Live-Sport. Natürlich auf meinsportradio.de im Eventstream oder auch über die App. Die könnt ihr euch im App Store und im Google Play Store herunterladen. Ja, also ihr bekommt einiges geboten, einiges auf die Ohren an diesem ohnehin schon großen Sportwochenende. Natürlich, wenn ihr Motorsportfans seid, dann habt ihr an diesem Wochenende ja auch super viel zu schauen. Also es lohnt sich da auch mal bei meinsportradio.de immer sich mal quer zu hören. Natürlich auch bei allen anderen Podcasts. Und wir machen gleich weiter mit unserem Wrestling-Podcast. Und zwar Pinfall heißt der. Und wir sprechen gleich über die Fehler im Umgang von World Wrestling Entertainment mit ihren Champion-Titeln. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Und du kannst mit dabei sein. Wir verlosen 2 Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball.
Oh mein Gott! Und was muss ich dafür machen?
Schreibe uns via Facebook, Twitter oder Instagram und markiere unter unseren Posts mit dem Hashtag VolleyMSR die Person, mit der du zum Spiel kommen möchtest. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 28. Mai. Um 23.59 Uhr. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren hier für euch am Mikrofon und natürlich mein kongenialer Co-Moderator Thomas Steuer.
Servus.
Thomas, lass uns über die Champion-Titel bei WWE sprechen, ja? Also
gerne.
Das ist ja auch etwas, normalerweise so ein Champion-Titel, das ist eine Auszeichnung, würde man meinen. Also für deine Arbeit und wenn du gut Karten verkaufst und Pay-Per-Views verkaufst, das war zumindest früher der Fall.
Das ist so ein bisschen so die offizielle, quasi der offizielle Titel dafür, dass du jetzt Hauptdarsteller bist.
Genau.
Wenn man das mal irgendwie auf Serien ummünzen würde.
Genau, das ist ein guter Vergleich. Das ist, dann darfst du was mit rumtragen. Das darfst du damit nicht mit nach Hause nehmen, aber immerhin. Nun haben wir den größten Titel, die WWE zu bieten hat. Der WWE Championship. Der Titel, den Jinder Mahal jetzt hat. Da ist der 50. WWE Champion der Geschichte. Ja, davor hatten sehr viele andere namhafte Wrestler diesen Gürtel. Und jetzt hat Jinder Mahal ihn. Wenn man sich überlegt, so ein Great Khali, der hatte nie den WWE-Champion-Titel, der hatte immer nur den World Heavyweight-Title. Und der World Heavyweight-Title, das war dieser Titel, so dieser alte WCW-Gürtel, ihr erinnert euch vielleicht noch. Das war der Titel, den die Leute bekommen haben, die zwar mal einen World-Title haben sollten, aber es sollte eben der WWE-Titel ein bisschen geschützt werden auch. Den hatten dann so Leute auch wie Eddie Guerrero, den hatten so Leute auch ja wie JBL, aber der hat natürlich da viel mitgemacht auch, hat da aus sich was gemacht. Oder auch John Cena natürlich. So, jetzt hat Jinder Mahal den Titel. Entwertet das den Titel, Thomas?
Also ich glaube, das liegt gar nicht mal jetzt unbedingt daran, dass es der WWE-Titel ist. Hast du ja gerade auch schon gesagt, Eddie Guerrero, JBL, das war alles bei SmackDown. Es ist halt meistens der SmackDown-Titel gewesen, der eben auch mal an die unbekannteren Leute gegangen ist, bei dem man mal ein bisschen experimentiert hat. Der World-Title, der alte von der WCW, war ja auch schon super lange bei Raw, bei Triple H am Start. Das haben wir auch schon mal drüber gequatscht. Ein Titel wird quasi aufgewertet durch die Leute, die ihn tragen. Aber ich glaube nicht, dass ein Titel unbedingt die Leute aufwertet, die ihn tragen. Und das ist eben das Schwierige. Wenn du den Titel halt einfach irgendwem gibst, der irgendwie da angesprungen kam, der noch gar nicht glaubhaft den Leuten vermittelt wurde als glaubwürdiger Champion, dann, glaube ich, schadet der Titel auch eher.
Okay.
Es schadet dem Titel vielleicht vorübergehend. Das kann man super schnell wieder umschwenken. Aber ich glaube, du kriegst damit keinen Superstar irgendwie in den Himmel gepusht, der vorher noch keiner war. Das ist das Problem.
Wie würdest du dann diese Schaden-Chancen-Relation bei Jinder Mahal sehen?
Bei Jinder Mahal sehe ich nicht großartig, dass es ihm einen Gewinn bringen könnte. Der okay. Titel wird sich davon wieder erholen. Natürlich steht das jetzt in den Geschichtsbüchern irgendwie drin. Aber du kannst fast davon ausgehen, dass den nächster wieder Randy Orton tragen wird oder AJ Styles und es damit halt auch wieder gut ist. Aber Jinder Mahal, quasi jetzt, alle Augen sind jetzt quasi auf ihm, er muss jetzt abliefern und das sehe ich halt persönlich noch nicht, auch nicht in den nächsten Wochen, sodass er sich halt dauerhaft quasi als Title Contender irgendwie etablieren können wird. Ich meine, wir haben jetzt erst bei Bray Wyatt gesehen, er hat den Titel auch gehabt, er war ihm wieder los und es sieht nicht danach aus, dass er je wieder einen gewinnen wird. So einfach, obwohl es eigentlich gut lief für ihn.
Eigentlich ja, ne?
Ja.
Dann haben wir diese Midcard-Titel, ne? IC und US-Title, also Intercontinental und United States-Title. Das sind ja so ein bisschen dann auch die, ja, man kann sie als Workers-Title eigentlich bezeichnen, denn bei Raw ist es ja auch so, also wenn wir jetzt mal wirklich fies sind, Thomas, ja, wollen wir einfach mal wirklich fies sein an dieser Stelle. Die größten Titel bei Raw und SmackDown haben derzeit keinen Wert. Beim einen ist einer Champion, dem man das nicht abkauft, beim anderen ist der Champion nie da. Das heißt, also Brock Lesnar, Universal Title, ihr versteht.
Genau.
Jetzt haben wir als IC Champion Dean Ambrose und gerade als US Champion Kevin Owens. Aber auch da, das ist ja wieder diese Frage, die wir jetzt aufwerfen müssen mit dem Schritt, den man von diesem Titel zum großen Titel machen sollte. Aber trotzdem befinden sich diese Midcard Title irgendwie in einem luftleeren Raum. Nach wie vor.
Ja, weil sie halt nie vernünftige Storys bekommen. Weil sie nicht irgendwie, da ranken keine vernünftigen Geschichten irgendwie drum um diese Titel. Die werden jetzt abgelegt bei Leuten, die schon mal World Champion waren, damit diese Titel halt quasi an Wert gewinnen, damit es so aussieht, als würden sie an Wert gewinnen. Aber letzten Endes hat es keinen Wert, um sie zu wresteln. Weil du nicht in einem absolut wichtigen Programm gefühlt bist. Weil du nicht in einem Programm bist, in das die Writer auch merklich Zeit investieren und auch Kreativität. Das ist das Ding. Also das ist, diese Titel sind immer so ein bisschen unter ferner liefen. Ich meine, ich bin jetzt froh, dass jemand wie Owens den US-Title hat, dass jemand wie Ambrose den Intercontinental-Title hat. Aber vom Gefühl her ist das halt einfach eine Midcard-Story, die irgendwo nicht existent ist. ist schwer in Worte zu fassen gerade. Eigentlich, wir hatten ja schon mal drüber gequatscht, eigentlich sollten diese Titel ja dazu dienen. Die Story würde sich ja automatisch schreiben, wenn du einfach sagen würdest, wer, was weiß ich, einen Monat lang Champion ist, als US oder Intercontinental Champ, der kriegt halt ein Titelmatch. Und da sowas ja irgendwie nicht da ist, ist das einfach nur so eine Beschäftigung für Leute, die gerade nicht irgendwie im World Title aktiv sein können, in der World Title Szene.
Was wäre zum Beispiel, um diesen Umgang zu verbessern mit diesen Titeln, um sie vielleicht auch in der Wertigkeit zu steigern, wenn es dann nicht nur das Ticket für ein WWE Champion Titel Match ist, sondern dass man auch danach nie mehr um diesen Titel antreten darf? Dass man diesen Titel einmal tragen darf? Weil es ist halt immer so ein bisschen auch, im Englischen würde man sagen Fallback-Option für so Leute wie Dean Ambrose, für so Leute wie Kevin Owens, auch für The Miz, vor allem für The Miz, ja? Dass man vielleicht da irgend so eine Regelung schafft oder so?
Weiß ich nicht. Halte ich nichts von, weil man sich damit eigentlich kreativ halt noch mehr einschränken würde. Dann hast du halt super viele Leute, die irgendwann mal US-Champion werden, die aber auch nicht World-Champion werden können, sollen, weil es keinen Platz gibt oder weil sie halt nicht abgeliefert haben beim letzten Mal. Und dann hast du erst recht super viele Random-Fäden darum. Also ich würde mir halt eher wünschen, dass so die Halbwertszeit eines WWE-Superstars generell in der Titelszene ganz oben mal ein bisschen geringer wäre, was sie natürlich nicht machen werden, weil so Leute wie Randy Orton, John Cena halt immer noch Quote bringen oder man das zumindest denkt, dass sie Quote bringen. Aber dass du halt jetzt wirklich nach über 15 Jahren, hast du schon wieder Randy Orton im Titel geschehen, so das muss einfach, da muss man nachrücken, weißt du, da muss man nachgerückt werden und da muss die alte Garde halt einfach mal verschwinden oder dann wirklich nur noch so Teilzeitprogramme absolvieren, weißt du, und neue Leute so ein bisschen ranführen. Da muss man eher ansetzen, nicht sagen, jemand darf da nie wieder US-Champion werden. Warum ist denn Randy Orton nicht einfach mal US-Champion?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage.
Und liefert geile Matches mit aufsteigenden Superstars ab. Warum gibt es nicht Randy Orton gegen Ty Dillinger um den US-Title? Und warum verliert dann nicht einfach mal Ty Dillinger zweimal, wirkt aber trotzdem wie ein Superstar?
Ja.
Weißt du, das ist das Ding.
Ja, ist gut. Das ist eine gute Idee. Was machen wir mit den Tag-Team-Titeln?
Die Tag-Team-Titel brauchen auch einfach nur Stories. Die brauchen einfach nur mal gute Geschichten, die geschrieben werden. Und bei Raw hast du 3 Stunden Zeit dafür. Wie kann das sein, dass das nicht funktioniert? Da haben wir uns auch schon 100 Jahre drüber aufgeregt. Damals bei Nitro hatte wirklich jeder Otto in den 3 Stunden irgendeine Geschichte laufen. Die kann auch scheiße gewesen sein, die kann auch trashig gewesen sein. Aber es war nicht einfach nur, wir wrestlen gegeneinander 78.000 Mal und keiner weiß warum.
Stimmt, sogar Alex Wright hatte eine Geschichte.
Ja, sogar Alex Wright hatte eine verfluchte Geschichte, weißt du? Diese ganze Tag-Team-Geschichte da, Dean Malenko gegen Chris Jericho, weißt du, der Titel hatte eine geile Storyline. Selbst so jemand wie Chris Canyon hatte coole Storylines.
Guck mal, bei SmackDown haben wir
auch fucking Ravens-Flock in der Midcard. Da hätte man auch viel mehr draus machen können, aber das, was es darum gab, mit den ganzen Leuten so. Wir kennen die ganzen Ottos, die im Ravens-Flock waren, die kennen wir doch heute alle noch. Sogar Sickboy.
Ja.
Weißt du, so völlige Randoms. Reese, ja, aber du weißt einfach, wie die Horace eingebunden Hogan waren damals. Horace Hogan, das waren keine Randoms, die einfach nur Matches gehalten haben. Die waren in eine Story eingebunden.
Ja.
Selbst als Nebencharaktere in den Stories. Der Typ mit dem, wie hieß er nochmal, Lodi, der Typ mit den Schildern.
Ja, Lodi, genau. Aber guck mal, jetzt bei SmackDown zum Beispiel, da haben wir jetzt dann das Ende wahrscheinlich von Breezango im Tag-Team-Bild gesehen, wo ich mir dann auch dachte, die Usos sind die Usos. Jetzt hatte man mit Breezango eine Chance, das mal wirklich auch durchzuziehen. Und ich glaube, das hätte den beiden auch ganz gut getan. Jetzt hat man die dann rausgenommen. Dann ist dann jetzt bei SmackDown Usos gegen New Day. So, dann haben wir wahrscheinlich bald wieder New Day als Champion. Also alles wieder genauso langweilig wie bei Raw das letzte Jahr über.
Ja, das Ding ist, so Leute wie New Day und Breezango sollten halt mal gegeneinander fehlen.
Ja.
Unabhängig vom Titelmatch. Dann hast du dieses eine Comedy-Segment mit 5 Comedians, weißt du, und das ist dann schon mal gut. Aber du hast halt nicht diese Komiker, die ständig mit dem Titel rumlaufen und den halt auch irgendwie nicht als das verkaufen können, was er ist. Weißt du, ein verflucht normal, ein Titel in einer Wrestling-Show. Und nicht irgendwie so ein Comedy-Asset wie ihre Booty-O's da.
Schafft es, also limitiert sich die WWE nicht ein bisschen zu sehr, immer nur Babyface gegen Heel zu bringen, weil sie es nicht schaffen, vernünftig zum Beispiel Babyface gegen Babyface zu machen?
Ja, das kommt viel zu selten vor, auf jeden Fall.
Weil
Allein das sind ja super spannende Matches,
ja.
Wenn du halt vor dem Hintergrund irgendwie schaust, dass beide Babyfaces, wenn es Top-Babyfaces sind, ja irgendwie auch protected werden wollen oder geschützt werden wollen und man halt, es ist einfach super spannend zu sehen, wer von denen verliert denn jetzt eigentlich?
Ja. Ja.
Weißt du? John Cena gegen Batista hätte man auch viel früher schon machen sollen. Nicht erst, als Batista hier geturnt ist.
Schon,
das wäre spannend gewesen.
Das wäre richtig geil gewesen. Ja, also das ist halt sowas und die WWE kann ja auch irgendwie keine richtigen Top-Babyfaces mehr kreieren. Und das könnte natürlich helfen. Ne? Mach 2 Mittelklasse Babyfaces gegeneinander, da kann natürlich was draus erwachsen, wenn man sie lässt und wenn man natürlich dann auch fördert, dass die jeweiligen Superstars selber Hirnschmalz investieren, ja, und sich entfalten. Das ist nämlich auch der Weg, den die WWE gehen muss. Und dann würden Champion-Titel, glaube ich, auch gleich nochmal höher bewertet werden. Ja, heute ist es ja so, ja, wow, New Day kriegt wieder den Champion-Gürtel und dann heißt es dann wieder 300 Tage, 400 Tage New Day, weil sie dann insgesamt 895.000 Tage die Tag-Team-Titel gehalten haben in der WWE. Dann haben wir einen ganz tollen Rekord. Aber das löst
auch
das Problem nicht.
Eben, und du weißt halt auch bei diesen typischen Face-Heel-Dynamiken ja auch schon immer, wie es ablaufen wird. So. Und die ersten Matches gewinnt dann irgendwie unfair der Heel, dann gibt's wieder einen Grund für das nächste Match und dann mit Disqualifikation und Lirum Larum Löffelstil. Weißt du, das, alleine wenn du diese krassen Schubladen einfach mal so ein bisschen auflösen würdest und die Leute einfach mal sein lassen würdest, wie sie sind, was momentan zum Beispiel bei AJ Styles super gut funktioniert, der ist eigentlich mega arrogant mit seinem irgendwie The House That AJ Styles Built. Aber trotzdem wird er abgefeiert und trotzdem steht er ja auch irgendwo auf der Seite der Guten, wenn er mit Nakamura gegen Ziggler und Owens kämpft. Ja. Und Owens, finde ich, ist auch so ein Typ für sich, der eigentlich auch mega quasi der Bösewicht so in dem Sinne ist, aber trotzdem abgefeiert ist, weil er irgendwie so ein bisschen zwischen den Fronten steht. So, weil er halt sein eigenes Ding macht. Und weil man es auch nachvollziehen kann, warum er das tut. Und weil man es auch gut finden kann, warum er das tut. Und dass man einfach den Leuten mehr Facetten genehmigt und sie nicht in dieses Korsett reinpresst. Und dass dann eben auch der vermeintliche Good Guy dann eben einfach mal verlieren kann, ohne dass es irgendwie großartig Schaden anrichtet. Sehe ich einfach nicht.
Es ist ja tatsächlich so, dass AJ Styles so ein bisschen wie Steve Austin 97 ist, ne? Er hat seinen Charakter eigentlich nie verändert.
Nö.
Wird aber plötzlich bejubelt.
Genau.
Also es ist möglich, man sieht es ja. Man muss es
nur, ist facettenreich einfach.
Ja, man muss das wollen. So, und Extreme Rules ist ja jetzt auch schon die nächste Großveranstaltung, die bald ansteht. Und da will man den Number One Contender für Brock Lesnars Match beim Juli Pay-Per-View, dessen Name offiziell natürlich noch nicht bekannt ist, aber Great Balls of Fire heißt, herausfinden. Wir haben da Wyatt, Balor, Rollins, Reigns und Wyatt.
Mhm. Ja.
Und da spreche ich natürlich nächste Woche noch detaillierter drüber. Aber Thomas, erstmal dein erstes Grundgefühl. Jetzt haben wir bei Raw in dieser Woche dieses Segment zwischen Finn Balor und Paul Heyman. Ist es nur ein wird das eine Ente sein oder wollen sie uns schon langsam schmackhaft machen, dass das Match kommen könnte?
Ich glaube schon, dass sie das auf jeden Fall schmackhaft machen wollen. Ich glaube aber, dass es noch nicht sofort kommt und dass bei diesem Five-Way vielleicht irgendwie doch noch was Unerwartetes geschehen könnte und es Balor noch nicht sofort schafft. Das Titelmatch rein, dass er sich halt noch ein bisschen rankämpfen muss, auf jeden Fall. Weil sonst wäre es irgendwie zu offensichtlich. Warum macht man dann noch ein Five-Way-Match, wenn du sowieso einen schon in den Shows quasi so herausstellst, als derjenige das eh machen wird?
Aber interessant, wie Paul Heyman Finn Balor total overgebracht hat, ne?
Ja, definitiv. Der kann das einfach.
Nächste Woche am Montag dann die Go-Home-Show für Raw. Die letzte Raw-Show vor Extreme Rules und dann natürlich nächste Woche Donnerstag hier die Vorschau auf diese Großveranstaltung. Zum Abschluss dieser Sendung, Thomas, gucken wir nochmal auf unser Tippspiel. Das war von uns beiden keine große Glanzleistung, muss man einfach sagen. 4-2 habe ich am Ende gewonnen.
Boah.
Aber bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Matches ist das auch nur eine 50% Trefferquote.
Boah, ich habe nur 2 Matches richtig gehabt.
Ja, du hattest... richtig Nakamura und du hattest richtig Harper.
Ich habe mich Jinder Mahal nicht getraut am Ende, ne? Weil ich dachte, es wird eh nicht passieren, wenn ich es gut finde.
Warte mal, du hast sogar, du hast Ty Dillinger richtig. Dann hast du 4-3, dann 4-3. Ja, klar.
Ach, solltest du mich rausscrewen aus dem einen Punkt jetzt?
Nein, das sehe ich jetzt gerade erst. Nee, aber gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Dann steht es aktuell 29-27.
Krass, dass ich wirklich alle Matches, die nicht völlig offensichtlich waren, alle falsch hatte.
Ja, ich hätte nie gedacht, dass das Welcoming Committee zum Beispiel gewinnt. Aber das ist, das muss man einfach da mitnehmen. Zum Abschluss bleibt natürlich mir noch zu sagen, folgt uns bei Twitter und liked uns auf Facebook @pinfallmsr, da jeweils beide Adressen, wenn ihr uns beiden schreiben wollt, @ks_0811 bei Twitter ist mein Handle, Kevin Scheuren. Und Thomas Steuers ist @Steuerkreuz. Und ja, ich habe es gesagt, abonniert uns bei iTunes, lasst uns eine Rezension da. Kommentiert bitte unter die Podcasts bei uns auf meinsportradio.de. Was gefiel euch an der Sendung? Wollt ihr mit uns darüber diskutieren? Dann macht das ganz gerne. Und ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, dass ich euch ein schönes Wochenende wünsche. Ein Pay-Per-View-freies Wochenende in der WWE. Aber nicht verzagen, nächste Woche geht's weiter. Dann hören wir uns wieder hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Und es bleibt mir... eigentlich nur an Thomas Steuer weiterzugeben, der hat wie immer das letzte Wort.
Ja, Kevin hat es gerade schon angedeutet, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Kommentare. Gerade heute, ihr habt gemerkt, es ist ein bisschen hitzig geworden, vor allen Dingen auch von meiner Seite aus, was diese Titelsituation angeht. Dazu wollen wir auf jeden Fall eure Meinung hören. Gerne können wir das auch mal in der Sendung diskutieren demnächst. Von daher schreibt uns, auf welchem Kanal auch immer, freuen wir uns drüber und werdet vielleicht auch mal demnächst Teil der Sendung. Ansonsten viel Spaß im Programm und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Tschaußen!
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.